Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe tatkräftige Unterstützung an meiner Seite, die ich euch natürlich gleich vorstelle. Wir sind am Ende der Saison angekommen. Wir machen einen Saisonrückblick, so wie ihr das von uns gewohnt seid, und wir schauen dazu zunächst einmal nochmal auf die Saison als solche zurück und schauen im zweiten Teil uns dann nochmal so ein bisschen den Kader an. Das also, was ihr erwarten dürft. Das Ganze gibt es in zwei Podcasts, einfach um das Hörvergnügen vielleicht zu steigern und nicht ewiges Hin- und Her-Gescrolle notwendig zu machen. So, jetzt dazu, wer hier an meiner Seite ist und mit mir zurückschaut auf die Saison 2021-2022. Das ist zum einen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Und zum anderen Markus Schulz. Hallo Markus.
Hallo zusammen.
Am Ende ist es Platz 8 geworden, also Saisonziel auf jeden Fall erfüllt, und wir sprechen darüber, wie wir dahin gekommen sind, wollen nochmal so ein bisschen in der Vergangenheit kramen. Wir haben gerade schon festgestellt, es ist nicht mehr Erinnerung an jedes Spiel bei uns so vorhanden, aber die wichtigen, die sind da, und darüber wollen wir sprechen. Aber ganz am Anfang natürlich, einfach weil es die Aktualität der Dinge hergibt, Stefan, Saisonziel erfüllt, Zufriedenheit bei dir vorhanden oder hast du das Gefühl, irgendwie ein bisschen mehr wäre vielleicht doch noch drin gewesen?
Boah, schwierig. Also eigentlich Zufriedenheit, weil es schon eine recht organische Entwicklung jetzt seit 2 Jahren ist. Und man hat sich jetzt sukzessive von Saison zu Saison verbessert. Und das steht erstmal an erster Stelle, dass es jetzt hinten raus dann nur 8 geworden ist. Das lag vielleicht auch daran, dass spätestens nach dem Sandhausen-Spiel und allerspätestens nach dem 1-1 auf St. Pauli halt, glaube ich, die Spannung einfach raus war. Ich im Vorgespräch schon mal gesagt, ich glaube, wenn es gegen Schalke noch um was gegangen wäre für uns, hätten wir vielleicht auch eine andere Aufstellung gewählt und hätten wir wahrscheinlich auch diese siegestrunkenen Schalker vielleicht dann am Ende geschlagen. Es war ja selbst in dem Spiel, so wie es jetzt in der Konstellation war, möglich, und dann wäre es vielleicht ein 6. Tabellenplatz geworden, vielleicht ein 5. Ich weiß nicht, ob das gegangen wäre. Aber ja, es ist auch im Ende vielleicht fürs TV-Geld ist es nicht egal, aber am Ende ist es, glaube ich, dann egal, ob du 5. oder 8. bist. Ja, also groß enttäuscht bin ich.
Robert Klaus war so ein bisschen angefressen, hatte ich das Gefühl, dass es jetzt hinten raus dann tabellarisch immer noch so ein bisschen peu à peu nach unten ging. Markus, du warst der große Optimist in der Runde vor der Saison, jetzt am Ende Platz 8. Wie zufrieden bist du damit?
Also vom Tabellenplatz her hätte ich ja schon vielleicht noch den einen oder anderen Platz mehr nach oben erwartet. Ich habe mich ja vor der Saison festgelegt, zwischen Platz 3 und Platz 6 laufen wir ein. Das Ziel haben wir etwas gerissen. Auf der anderen Seite, ja, ich bin trotz allem sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Und wenn man halt wirklich sieht, wo standen wir vor 2 Jahren, dass wir dem Abstieg in die dritte Liga noch von der Schippe gesprungen, das waren Spiele dabei. Ja, der Club ist nach dem Gegentor immer komplett zusammengebrochen, und wo sich die Mannschaft und auch der Trainer, muss man ganz deutlich sagen, wo die sich dahin entwickelt haben, das ist schon aller Ehren wert. Und unterm Strich würde ich sagen, ich bin nicht enttäuscht. Überhaupt nicht. Von der Entwicklung bin ich sogar sehr positiv angetan, weil so stark hätte ich es nicht erwartet, dass ja die Mannschaft eben zeigt, was in ihr steckt oder in ihr stecken kann.
Ja, das sind zwei Einschätzungen, die ich auf jeden Fall gut nachvollziehen kann. mich wurmt es, glaube ich, auch so ein bisschen, dass das jetzt irgendwie Platz 8 geworden ist, zumal ja ein einziger Punkt gereicht hätte, um Platz 6 zu holen, und dann fällt da halt das Terodde-Tor gefühlt mit Abpfiff. Also das ist dann so ein bisschen ärgerlich, dass man jetzt da noch hinter Heidenheim und Paderborn gefallen ist, auch weil es irgendwie so die eigentlich erfolgreiche Saison dann vielleicht tabellarisch gar nicht so komplett widerspiegelt. Aber insgesamt geht es mir, glaube ich, genauso wie euch. Die Entwicklung, die Mannschaft genommen hat, die ist wirklich gut. Es ist auch klar, wo es noch krankt. Das ist auch den Verantwortlichen klar, wenn man sich so die Statements durchliest oder anhört. Und alles in allem ist es eine sehr, sehr gesunde Entwicklung. Stefan hat es ja gerade schon gesagt, die der erste FC Nürnberg da nimmt. Und insofern will ich da auch gar nicht so groß drauf rummeckern. Und ja, am Ende ist es eben Platz 8, 51 Punkte, 49 zu 49 Tore. Irgendwie so oberes Mittelfeld. Und genau das ist wahrscheinlich der Leistungsstand des FCN. Markus hat es ja gesagt, vor 2 Jahren noch fast Abstieg in die dritte Liga. Vor 1,5 Saisons, darf man ja auch nicht vergessen, war auch noch Abstiegskampf angesagt. Also es ist alles noch nicht so lange her, dass wir über Platz 8 mehr als zufrieden gewesen wären. Lasst uns so ein bisschen darüber sprechen, wie diese Saison am Ende zustande gekommen ist oder wie sie sich entwickelt hat. Und dafür springen wir weit zurück auf Ende Juli letztes Jahr, 25.07.2021, war der Auftakt gegen Erzgebirge Aue, die damals Großes vorhatten und dann ganz groß gescheitert sind. 0-0 ging dieses Spiel aus. Und da habe ich tatsächlich noch ziemlich gute Erinnerungen dran, Stefan. Da habe ich gedacht, uiuiui, wenn das die Saison wird, holla die Waldfee.
Ja, witzig in der Nachbetrachtung, dieses Spiel nochmal anzugucken, weil es eben nur 0-0 war. Ich kann mich auch noch dran erinnern an den, ich weiß gar nicht, wie er hieß, der Ex-Trainer von Erzgebirge Aue, der nach dem Spiel irgendwas gefaselt hat, dass sie da so richtig stark gespielt haben und so weiter, was ich überhaupt nicht empfunden habe. Ich habe mich gefragt, warum hat er als der FC Nürnberg gegen diese schwachen Auer nicht gewonnen? Und so eine Nachbetrachtung, ja, aber ist das halt auch über die Saison hin dann halt auch unser Problem gewesen, dass wir da eben nicht in die Spitze gekommen sind, weil wir eben dann es halt an diesem Spieltag nicht geschafft haben, die schlechteste Mannschaft in der Liga zu schlagen. Und der Auftakt war ja so gesehen pflichtig dabei, da auch durchwachsen, weil, wie ich schon gesagt habe, waren die Auer an dem Tag richtig schlecht, haben keinen guten Fußball gespielt und wir haben es nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen.
Alexej Spilewski war der Trainer der Auer damals. Und ja, ich erinnere mich an die Aussagen, die du gerade angesprochen hast. Markus, es war damals ein durchwachsener Auftakt und vor allem war es teilweise auch noch eine ganz andere Mannschaft, die wir gesehen haben. Auch im zweiten Spiel, ich glaube, wir können da schon so ein bisschen übergehen. SC Paderborn war damals Gastgeber für den FCN. 2-2 ging es am Ende aus. Da stürmten Dennis Borkowski und Erik Schuranov. Und die Abwehrkette war Handwerker Hübner, Sörensen, Valentini. Das waren dann doch so Bestandteile, die es gerade im Endspurt der Saison, als wir uns dann ja durchaus nochmal ein bisschen auch in die Spielweise dieser Mannschaft verliebt haben, so gar nicht mehr gab.
Ja, das stimmt. Also man hat irgendwie auch eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz gesehen. Aber zum Ausspiel möchte ich nochmal ganz kurz zurückgehen. Also ich war damals eigentlich gar nicht so sehr enttäuscht. Allerdings bin ich da wirklich auch davon ausgegangen, dass Aue eine starke Saison spielen wird. Also ich hatte wirklich so den Eindruck, als ob dieser Spilewski da in Aue so, ja, keine Ahnung, den Drive nach vorne irgendwie einimpft. Und von daher war ich eigentlich gar nicht so großartig enttäuscht. Aber so im Nachklapp muss man sagen, das war halt da schon irgendwie 2 Punkte, die uns dann im Saisonendspurt dann gefehlt haben für eine bessere Platzierung. Und es hat sich schon im allerersten Spiel wirklich gezeigt, woran wir eigentlich die ganze Saison über gelitten haben. Und zwar haben wir da ja gegen Aue nach der Pause eigentlich so einen richtigen Dauerdruck aufgebaut gehabt. Und haben die Kugel nicht reinbekommen. Und da hat sich schon am ersten Spieltag gezeigt, ja, so ein Knipser würde uns wahrscheinlich ziemlich gut tun in der Saison.
Absolut. Wir hatten dann im zweiten Saisonspiel, ich habe es gesagt, 2-2 gespielt. Da gab es zumindest dann dahingehend schon mal positive Erkenntnisse, dass frühe Gegentore nicht mehr dazu führen, dass die Mannschaft auseinanderfällt. Das erkannten wir schon so ein bisschen dann aus der Saison davor. Da führte Paderborn dann sehr früh mit 1-0, ich glaube nach 19 Minuten. In der zweiten Halbzeit drehte der FCN dann unter Paderborner Mithilfe, soweit ich das noch irgendwie auf dem Schirm habe. Die Partie durch einen Doppelschlag dann auch, Manuel Schäffler trifft, bevor man dann da Spätpunkte herschenkte. In der 85. Minute traf Sven Michel dann zum Ausgleich. Da ist in meinem Kopf abgespeichert, dass ich das Gefühl hatte, dass das verlorene Punkte waren. Stefan, wie ging es dir?
Ja, ging mir ähnlich. Da war auch dieses schöne Tor von Schäffler mit der Hacke, glaube ich, ne? Oder mit der Sohle hat er den ja reingedrückt. Da hatten wir auch diese Qualität quasi, dass wir von der Bank eben noch einen Schäffler bringen konnten. Ich weiß nicht, wer da noch eingewechselt wurde. Aber das war damals auch schon so eine Erkenntnis, eine frühe Erkenntnis, dass wir jetzt richtig viel Qualität haben und die dann auch mal einsetzen können, was wir eben vorher nicht hatten oder in den Vorjahren, wo man quasi in der 70. Minute gewechselt hat und es war kein Unterschied auf dem Platz festzustellen. Das war in dem Spiel dann auf jeden Fall schon mal anders. Und ja, klar, wenn du dann in der 85. den Ausgleich bekommst und ich glaube, du hast sogar das 3-1 auf dem Fuß, dann war das natürlich auch verlorene Punkte, ja.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 13-3 Torschüsse damals für den FCN. Also auch das, damals dann so ein Problem, dass Robert Klaus tatsächlich jetzt nach dem Schalke-Spiel nochmal angesprochen hat. Immer dann, wenn wir überlegen waren, waren die Gegner effektiv. Als hätten wir es irgendwie nach 2 Saisonspielen schon alles wissen können, was wir jetzt nach 34 hier besprechen. Es war auf jeden Fall so, du hast gesagt, dass dann da Qualität auch eingewechselt werden konnte. Felix Lohkämper kam damals dann noch von der Bank, der ja dann leider Gottes über die Saison gesehen gar keine Rolle spielte. Lino Tempelmann stand damals dann erstmals in der Startelf. Fabi Nürnberger wurde dann für ihn eingewechselt. Tyler Dumann hat das erste Mal in dem Spiel mehr Minuten gesehen, nachdem er zum Auftakt, ich weiß nicht, 91., 92. auf jeden Fall erst in der Nachspielzeit kam. Also da haben wir dann schon so ein bisschen die prägenden Akteure dieser Spielzeit gesehen, bevor es dann am 14.8. nach Düsseldorf ging, wollte ich sagen, stimmt nicht, Düsseldorf zu Hause empfangen wurde. In der Zwischenzeit haben wir beim SSV Ulm ja ein 1-0 im DFB-Pokal erreicht. Gutes Pferd springt so hoch, wie es muss, müssen wir, glaube ich, gar nicht groß auswerten. Aber 2-0 dann Markus gegen Düsseldorf. Die ersten 3 Punkte eingesammelt in der Saison, war auf jeden Fall dann auch wichtig, dass man so ein bisschen aus diesem Unentschieden-Trott rauskommt, oder? Auch wenn gleich die ersten beiden Spiele dann halt auch sehr unterschiedlich waren.
Ja, vor allem war es wichtig zu zeigen, dass wir zu Hause gewinnen können, dass wir da auch zu Null spielen können. Und war ja, denke ich auch, glaube das erste Spiel mit Schindler dann, ne? In der Viererabwehrkette. Und ja, also das war so ein Spiel, wo ich hinterher aber trotzdem noch nicht so wirklich wusste, wo wir da jetzt effektiv stehen, weil man muss auch wirklich sagen, dass Düsseldorf in diesem Spiel wirklich extrem schwach war, gerade im Offensivbereich. Da kam nahezu gar nichts und von daher, ja, 2-0 gewonnen und man war auch nach dem dritten Spieltag noch ungeschlagen. Man hat das zweite Spiel zu Null gemacht und ja, war ja so ein bisschen auf dem Weg nach oben, aber auch da hat sich halt wieder gezeigt, die 2 Tore haben Schindler und Valentini gemacht, beides keine Stürmer, beides keine Offensivleute und hat sich so ein Stück weit die Entwicklung halt auch fortgesetzt, ne?
Genau, du hast es angesprochen, erstes Mal Schindler, Hübner dann zu dem Zeitpunkt schon verletzt, Schindler trifft nach, ich weiß gar nicht, Freistoß-Ecke, irgendwie sowas. Ich glaube, es war ein Freistoß. Also es ging dann über eine Standardsituation und dann ist dieses Spiel Ewigkeiten auf diesem 1-0 Stand gewesen, bevor Valentini in der Nachspielzeit dann den Elfmeter verwandelt. Da weiß ich noch, dass wir damals im Podcast darüber gesprochen haben, dass positiv, wir können solche Spiele dann auch mal irgendwie gewinnen. Also mit einer Standardsituation und dann zittern wir die zur Not irgendwie ins Ziel. das war ja in der Vergangenheit auch nicht so super selbstverständlich. Wir wähnten uns bereits auf einem guten Weg oder den FCN zumindest auf einem guten Weg, Stefan. Und dann kommt Ingolstadt daher, die in den ersten drei Spielen wirklich keine Bäume ausgerissen haben und uns ein 0:0 abtrotzten. Und Flashback, erster Spieltag bei mir damals, boah, wie gegen Aue.
Ja, original. Und das ist auch wirklich... Sind das so die Musterbeispiele für diese Saison, woran es eigentlich bei uns gelegen hat dann am Ende, wo wir auch Punkte verloren haben. Also wenn du aufsteigen willst oder wenn du jetzt aufsteigen wolltest in dieser Saison, dann musst du halt zu Hause Aue schlagen und musst eigentlich auch Ingolstadt schlagen auswärts und nicht da auch wieder nur 0:0 spielen. Also ich glaube, Aue und Ingolstadt, die beiden schlechtesten Mannschaften in der Saison. Und wir schaffen es nur von den vier Spielen gegen diese Mannschaften eins zu gewinnen. Das ist halt am Ende einfach zu wenig. Und wie es der Marco schon gesagt hat, es hat halt bei uns immer irgendwie am Toreschießen gemangelt. Wir wussten nicht, wie wir den Ball effektiv im Tor unterbringen. Und war so dieses Grundrauschen dieser Saison.
Im nächsten Spiel gegen den KSC wurde der Ball dann mal wieder im Tor untergebracht und es kam ganz unverhoffte Qualitäten irgendwie zum Tragen. Es war Freitagabend, Ende August und Lino Tempelmann für uns ja immer noch weitestgehend irgendwie so ein unbeschriebenes Blatt. Was wir wussten, das ist nicht unbedingt der weltgrößte Spieler. Was wir nicht wussten, kann trotzdem Kopfballtore machen und so geschehen dann gegen den KSC. Erik Schuranov hat dann nachgelegt, Badmatz machte noch den Anschlusstreffer, aber Nürnberg im fünften Saisonspiel oder vielmehr im sechsten Saisonspiel, im fünften Ligaspiel, Markus, weiterhin ungeschlagen, schob sich dann, ich glaube, an diesem Freitagabend sogar auf Platz 3 der Tabelle. Nach Abschluss des Spieltags war man dann Fünfter. Da hatte ich dann zumindest so tatsächlich vorübergehend den Eindruck, okay, wir spielen vielleicht nicht immer guten Fußball, aber wir sind zumindest mal nicht einfach zu besiegen.
Ja, das zum einen und zum anderen, du hast es angesprochen, also Lino Tempelmann, ich hatte vor der Saison immer wieder Asche auf mein Haupt, den Transfer überhaupt nicht verstanden, weil wir ja gerade im defensiven Mittelfeld stark genug meiner Ansicht nach aufgestellt waren, sowohl in der Breite als auch von der Qualität. Und da hat er wirklich so das erste Mal auch so wirklich seine Dynamik gezeigt, die er nach vorne einsetzen kann. Und dass er mit seinen 1,74, also ich meine, er ist genauso groß wie ich, in der zweiten Liga da per Kopf erfolgreich ist, das war schon eine Hausnummer. Und man hat auch in diesem Spiel dann, finde ich, auch gesehen, dass der Club, auch wenn er relativ kurz vor dem Ende dann ein Gegentor kriegt, jetzt nicht irgendwie komplett wieder einbricht, wie es halt in der Vergangenheit war, sondern das ganze Ding auch noch über die Zeit schaukeln kann. Und es war halt schön, ich weiß gar nicht, wie lang es davor schon immer passiert war, dass wir zwei Heimsiege hintereinander feiern konnten. Und ja, also hat mich nach dem Spiel dann schon recht positiv gestimmt auch.
Ja, verständlich. Die Saison ging weiter und weiter und Nürnberg blieb erstmal weiter auch ungeschlagen. Es war Länderspielpause dann zwischen dem KSC-Spiel und dem Regensburg-Spiel. Man hat, glaube ich, gegen Stuttgart ein Testspiel verloren. Und dann kam Regensburg, die zu dem Zeitpunkt völlig überraschend Erster waren und man muss auch sagen, wirklich guten Fußball damals gespielt haben. Und der FCN fand sein Kopfballungeheuer in Lino Tempelmann, der gleich zum zweiten Mal das 1:0 per Kopf markierte. Regensburg drehte dann das Spiel, Stefan, aber der FCN kam zurück, konnte das Spiel ausgleichen und hinterher haben trotzdem alle eigentlich nur über Schäffler und dessen rote Karte geredet.
Ja, ich glaube, Schäffler wurde da auch eingewechselt und der hat ja quasi, glaube ich, auch schon das 2:2 für Dovedan dann aufgelegt, wenn ich mich recht erinnere.
Genau,
also, ja. Der hat richtig Schwung reingebracht und war dann auch ein bisschen überdreht, hatte sogar, glaube ich, das 3:2 auf dem Fuß. Also das Spiel hätten wir auch durchaus gewinnen können und ja, dann ein bisschen überpaced. Ich glaube, es war eine gelb-rote, ne? Keine rote. Ne?
Na, war tatsächlich glattrot.
Es war glattrot, ich weiß es gar nicht mehr. Aber dass er da vom Platz geflogen ist, daran kann ich mich noch erinnern, ja. Ja, In diesem Spiel, ja, wir haben ja, die waren damals Tabellenführer Regensburg, ja, die haben, glaube ich, richtig Gas gegeben, so das erste Saisondrittel. Und ja, die hätte man da fast geschlagen. Und mit dem 2-2 war ich dann, glaube ich, gar nicht so unzufrieden damals.
Ja, ging mir ähnlich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Das nächste Spiel war dann gefühlt wieder so eins aus der Kategorie musst du gewinnen. Wir ja zu dem Zeitpunkt dann Fünfter, also wir hatten uns dann schon so in dieser Tabellenregion so ein bisschen eingefunden, die wir über weite Strecken der Saison, würde ich sagen, ja, bewohnt haben, nie so richtig ganz oben drin, aber eben so direkt dahinter. Und dann kam das Spiel gegen Hansa Rostock, damit Rückkehr von Hanno Behrens und ein Spiel, Markus, das unfassbar zäh war, zumindest in meiner Erinnerung, und dass wir gefühlt mit einer Chance gewinnen und auch nur gewinnen, weil Rostock null Chancen hatte.
Ja, und vor allem, weil der Trainer ein entsprechendes Händchen hatte, ne? Weil er hat ja wirklich kurz zuvor Schleimer und Schuranov eingewechselt und ich weiß gar nicht, wie lange die irgendwie auf dem Platz waren. Anderthalb Minuten, zwei Minuten und schon hat Schleimer vorbereitet und Schuranov vollstreckt. Und ja, das war für mich auch ein sehr emotionales Spiel, weil das wirklich das erste Mal seit langer, langer Zeit war, dass ich mal wieder im Stadion war. Und es war, ja, wie sagt man so schön, so der Erfolg, der, ja, den man vielleicht mehr gewollt hat und irgendwie sich wirklich erkämpft hat, weil weder der Club hatte jetzt so die großartigen, überragenden Chancen, noch hatte Hansa Rostock die, ich glaube, eine Szene war irgendwie kurz vor Schluss, an die ich mich noch ganz grob erinnere. Aber es war auf alle Fälle ein sehr, sehr zähes Spiel, aber 1-0 gewonnen. Und das war so, wo mir das erste Mal die Aufstiegssaison unter Felix Magath damals in den Hinterkopf gekommen ist. So mit lauter 1-0 Siegen holst du halt auch immer deine drei Punkte.
Ja, du hast angesprochen, Lukas Schleimer damals so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, stand an den ersten 6 Spieltagen nicht einmal im Kader. Im Sommer war überlegt worden, Vereinwechsel und so weiter und so fort. Und dann kommt er im 7. Spieltag gegen Rostock in die Partie, bereitet das Tor vor. Das war dann so die erste Phase, in der er immer mal wieder dann auf dem Platz stand, dass er insbesondere dann in der Rückrunde sehr, sehr viele Spielanteile gehabt hat und da eben auch entsprechend seine Leistung gezeigt hat. Das muss ich, glaube ich, nicht groß erzählen. Daran können sich, denke ich, die meisten noch erinnern. Nächster Gegner, dann der HSV. 5. 1. FC Nürnberg, 7. Hamburger SV. Fühlte sich damals ein bisschen verkehrt an, ist jetzt am Ende ja dann irgendwie auch anders gekommen. Aber es war dann tatsächlich erneut so, wie schon gegen Regensburg, dass wir uns gegen eine spielstarke Mannschaft, Stefan, gefühlt irgendwie leichter getan haben. Auch das ja was sich dann so ein bisschen über die Saison hingezogen hat vielleicht auch. Nürnberg führte zweimal, Lino Tempelmann wieder mit einem Kopfballtor und dann gab es dummerweise auf der anderen Seite eben einen, der für Tore stand über die Saison hinweg. Zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so sehr. Klatzel war das. Und damit dann auch nochmal dem FCN zeigte, was ihm vielleicht fehlt, auch wenn wir das da womöglich noch gar nicht so hochgehangen haben.
Ja, es war vor allem eine richtig gute erste Halbzeit vom Club, glaube ich. Wo man dann, ich weiß gar nicht, das 2-1 fiel, glaube ich, kurz nach der Halbzeit. Aber wir haben eigentlich richtig gut gespielt, machen dann auch gleich nach der Halbzeit das 2-1, von dir angesprochen, durch Tempelmann. Und dann hörte es aber auch auf. Dann war der HSV dran. Und dann hat der HSV halt leider, ich glaube, 10 Minuten vor Schluss war es dann Glatzel wieder, der dann irgendwann getroffen hat. Ja, man hat dann schon gesehen, wir können irgendwo mithalten mit den Top-Teams so ein bisschen. Aber man hat auch gesehen, dass es halt wahrscheinlich nicht reicht, um ein Top-Team zu sein, weil dafür hätte man dann in der zweiten Halbzeit, vor allem in diesem Spiel, dann nicht so sich hat hinten reindrängen lassen. Und ja, man konnte ja eigentlich da schon sehr früh in der Saison, ich glaube, das war ja Ende September, war eigentlich schon klar, dass es wahrscheinlich für ganz oben nicht reichen wird.
Danach kam eine Partie, über die wir gerade eben vor dem Spiel, vor dem Podcast schon gesprochen haben. Es war der 2. Oktober 2021. Es war das Topspiel an diesem Samstagabend. Der 1. FC Nürnberg empfängt Hannover 96. Und wir hatten offenbar alle Erinnerungen daran gelöscht. Aber Markus hat zumindest noch eine relevante Info ausgegraben. Das war doch die Partie, in der Dovedan vom Platz flog, Markus. Und damit ist dann eigentlich auch schon fast alles gesagt gewesen.
So schaut's aus. Warum das hier die Partie des Spieltags war, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie in Erinnerung an den El Kakiko aus Bundesliga-Zeiten. Ja, wirklich das Einzige war der Platzverweis von Dovedan, der da gelb-rot gesehen hatte. Aber ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, weswegen er vom Platz geflogen ist. Die einzige Nummer war, dass ich eigentlich schon ja laut schreiend von der Couch aufgesprungen bin, nach etwas mehr als einer Stunde, als Dovedan auf Kraus geflankt hatte und der den Ball versenkt hat. Aber dann kam eben dieses lustige Spielchen mit dem VAR aus dem Kölner Keller. Und da konnte man dann wahrscheinlich in Köln mit extremer Lupe dann feststellen, dass wahrscheinlich der Fußnagel von Dovedan einen halben Millimeter im Abseits war und deswegen ist das Tor nicht gegeben worden. Und ja, ich sag mal so, der FCN eine Saison oder zwei Saisons davor, der hätte wahrscheinlich so ein Spiel dann noch mit 1-0 oder 2-0 in der Schlussphase verloren. So ist es wenigstens beim 0-0 geblieben dann.
Ja, ich kann es dir noch sagen, wie der Platzverweis zustande kam. Erste Aktion, Dovedan läuft in Zieler rein. Da waren wir uns schon nicht so einig, ob das unbedingt gelb ist. Zweite Aktion, Dominik Kaiser schlägt den Ball weg und Nikola Dovedan streichelt ihn gefühlt mit seinem Fuß und fliegt dafür dann vom Platz. Es kam ein Spiel, das gar nicht zur Saison gehörte, aber doch sehr denkwürdig war. In einem Testspiel verlor der FCN 7-0 gegen das damalige Schlusslicht Ingolstadt, bevor dann eben ungefähr zwei Wochen nach dem Hannover-Spiel dringendste Wiedergutmachung angesagt war. Man mühte sich zu einem 1-0 gegen Dynamo Dresden. Stefan, das ist auch so eine Partie, die habe ich eigentlich komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen.
Geht mir ähnlich. Aber ich kann mich an die Diskussion um das 7-0 erinnern. Habe ich damals auch im Livestream geguckt und war etwas verdutzt, wie denn dieser Spielstand zustande kam. Aber da war dann auch, glaube ich, in dem Testspiel eine rote Karte mit dabei. Und ja, aber es war vielleicht auch ein richtiger Weckruf zu dem Zeitpunkt. Klar war das Spiel dann danach gegen Dresden, war jetzt kein Ausreißer nach oben, aber wir haben das Spiel gewonnen. Ich kann mich auch nicht mehr unbedingt dran erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, wie es lief, so ungefähr. Aber die Erkenntnis war danach, glaube ich, okay, Testspiele sind Testspiele und in der Liga kriegen wir es dann trotzdem noch irgendwie hin.
Ja, Tom Kraus hatte getroffen und im Testspiel ist Fabian Nürnberger vom Platz geflogen. So zumindest die Erinnerungen. Markus, danach kam eine Partie, die irgendwie exemplarisch war und doch ein kompletter Ausreißer. Man hat Heidenheim 4-0 geschlagen, gefühlt war jeder Schuss ein Treffer und ich habe deswegen gesagt, dass die irgendwie auch exemplarisch war, weil gerade in diesem ersten Saisonblock, über den wir jetzt gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, dass wir mitunter schon sehr, sehr effektiv waren. Klar, es gab dieses Paderborn-Spiel, in dem wir super oft geschossen und leider nur zweimal getroffen haben, aber ganz oft haben wir Siege auch irgendwie so über die Zeit geschleppt oder haben eben aus wenig Chancen viele Tore gemacht und haben das dann halt in Heidenheim so ein bisschen auf die Spitze getrieben.
Ja, das war so ein Tag, wo halt wirklich auch alles gepasst hat, ne? Das hat, glaube ich, schon mit dem Geistfreistoß angefangen, den er ganz frech von der Strafraumkante an der Torauslinie dann über Müller hinweg reingezirkelt hat. Also das war schon eine freche Nummer. Und ja, irgendwie hat an dem Tag da halt tatsächlich alles gepasst. Und für mich, ja, war das irgendwie so dann so ein Beginn der Hoffnung, so nach dem Motto, hey Leute, unsere Abwehr steht eigentlich schon die ganze Saison jetzt gut. Wir waren, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt auch noch die beste Defensive, die wenigsten Gegentore bekommen. Und da habe ich mir gedacht, jo, und jetzt ist vielleicht auch in der Offensive so ein Stück weit der Knoten geplatzt. Und vielleicht war diese Testspielniederlage, die ich ebenso wie Stefan, also ich kann deinen Schmerz dann nachvollziehen, Stefan. Ich habe das auch im Livestream gesehen gehabt und war gelinde gesagt entsetzt gewesen. Und ja, also da hatte ich schon so ein bisschen die Hoffnung, so könnte es jetzt eigentlich weitergehen dann.
Ja, 11 Spieltage gespielt, 16-7 Tore, 5 Siege, 6 Unentschieden, keine einzige Niederlage. Platz 4 damals, 4 Punkte hinter St. Pauli, 2 Punkte hinter Regensburg und Schalke. Das war der Zwischenstand zu diesem Zeitpunkt. Dann gab es das erneute Aufeinandertreffen mit dem HSV im DFB-Pokal zu diesem Zeitpunkt dann. Da weiß ich noch, dass ein mir bekannter HSV-Fan nach diesem Spiel sagte, keine Ahnung, wie der HSV in dieser Partie weitergekommen ist. Der FCN hat teilweise richtig starken Fußball gespielt. Und anschließend haben wir uns vor allem über eine Sache aufgeregt, nämlich die Ansetzung des folgenden 12. Spieltags, Freitag, nachdem man Dienstag in der Verlängerung noch gegen den HSV ran musste. Darmstadt war zu dem Zeitpunkt schon aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und machte dann Stefan relativ kurzen Prozess mit einer einfach unglaublich effektiven Vorstellung gegen einfach auch platte Klubberer.
So kann man das wirklich sehen. Ich weiß auch noch die Diskussion. Ich habe es auch nicht verstanden, wieso wir da am Freitag ran müssen, warum man nicht die Partie dann einfach tauschen kann oder auf Sonntag legen. Ich meine, es ist ja lang bevor die zweite Runde im DFB-Pokal war, ist ja lang bevor der 12. Spieltag überhaupt war, wurde das angesetzt. Man wusste lang davor Bescheid und ja, ich habe es auch nicht verstanden. Aber wir haben uns, es war dann wie gemalt quasi für Darmstadt. Also die haben natürlich dann auch mit Pfeiffer, haben sie da einen richtig guten Knipser vorne drin. Und man hat uns halt wirklich, man hat über die ganzen 90 Minuten, hat man diese 120 Minuten am Dienstag gesehen in der Mannschaft und hat dann auch verdient mit 2-0 verloren. Einfach deswegen, weil man einfach nicht die Kraft und die Frische und die Fitness hatte für dieses Spiel.
Der Nimbus der Unbesiegbarkeit war damit Geschichte und Markus, es ging ähnlich weiter. Darmstadt zu dem Zeitpunkt übrigens nur, um das nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, 7. vor diesem Spieltag. Dann Nürnberg nach der Partie 5. bekam Werder Bremen 10. Werder zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gut drauf, schwankte wie so ein angeschlagener Boxer da durch den Raum. Wir, Markus, hatten uns einen Betriebsausflug zurechtgelegt. Max, du und ich wollten ins Stadion. Am Ende hast nur du 90 Minuten gesehen. Ich blieb aufgrund eines Corona-Falls im Umfeld zu Hause. Max hat die erste Halbzeit im Zug verpasst. Es war ein Abend zum Vergessen.
Ja, wobei es eigentlich ganz gut angefangen hatte, ne? Also zumindest das Spiel. Der Club ist ja durch Dovedan, glaube ich, nach 19 Minuten in Führung gegangen. Aber das war dann halt auch wirklich schon mehr oder minder das Einzige, was da dann für uns gelaufen ist. Ansonsten war Bremen an dem Abend einfach, ja, deutlich stärker. Also man hat diese unheimliche Wucht gesehen, mit der Duxch und Füllkrug da zugange waren. Und ja, lang hat es irgendwie ausgesehen gehabt, als ob der Club ja das vielleicht irgendwie einigermaßen über die Zeit retten kann, durfte sich da auch bei Christian Martinia bedanken, der da wirklich ein riesen Spiel gemacht hat und eine Chance der Bremer nach der anderen vereitelt hat. Aber dann 10 Minuten vor Schluss kam dann der Ausgleich und 8 Minuten später kam dann der Siegtreffer für Bremen. Und man muss halt wirklich sagen, dass es eine verdiente Heimniederlage dann war.
Ja, ich weiß noch, dass mir das Gefühl irgendwie nicht abhanden kommen wollte, dass wir irgendwie Bremen in diese Partie reingeholt haben und sie dann einfach nicht mehr stoppen konnten. Und wie du schon gesagt hast, erst Christian Matenia und am Ende dann eben doch alles ohne Chance. 14. Spieltag, Stefan, wir nähern uns dem Hinrundenende und Sandhausen war zu Gast. Wir haben natürlich damals dann auch darüber gesprochen. Alois Schwarz hat noch eine Rechnung offen mit dem FCN und nach 66 Minuten dachte man sich schon, na meine Güte, das geht ja jetzt hier gut weiter. Nachdem wir erst ewig ungeschlagen waren, liegen wir jetzt sogar gegen Sandhausen hinten. Aber der FCN, zumindest in der Partie, dann einmal mehr mit Comeback-Qualitäten.
Ja, Comeback trifft es in dem Fall. Also ich glaube, 83. war es Nürnberger und dann in der Nachspielzeit Schuranov mit dem 2-1. Also ich habe mir den Spielplan jetzt auch vor dem Podcast nochmal angesehen und musste mich auch ein bisschen zurückerinnern an die Partie, weil da auch schon einiges verflogen ist. Aber ich kann mich noch an das 1-1 kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Ich glaube, es war ein Fernschuss. Und an das 2-1 kann ich mich aber gut erinnern, weil es war so ein Moment so, hey, wir sind doch eigentlich der Club und wir verlieren doch die Spiele eigentlich in der Nachspielzeit und jetzt setzen wir den Punch quasi in 90 plus 3 und der Sieg hat da richtig gut geschmeckt an dem Abend.
Absolut, du hast auch recht, Nürnberger 25, 20 Meter, irgendwie sowas, hat einfach mal draufgehalten und machte so den Siegtreffer von Schuranov überhaupt erst möglich. Es ging dann weiter, dann wieder Spitzenspiel, zu dem Zeitpunkt auch wirklich Spitzenspiel, der FC St. Pauli, souveräner, überlegener Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt, gastierte im Max-Morlock-Stadion, Markus, und nach 10 Minuten hätte ich am liebsten den Fernseher ausgeschaltet.
Ja, sehr, sehr gut nachvollziehbar, weil St. Pauli eben nach 3 Minuten durch Burgstaller trifft, nach 10 Minuten Paccarada und schon stand es 2-0. Und ja, das war so ein Spiel, offenes Visier trifft es da, glaube ich, ziemlich genau. Und St. Pauli war da halt auch gerade in dieser Anfangsphase enorm effizient. Ne? Das waren mehr oder minder 2 Chancen, die sie hatten. Zack, waren beide drin. Und irgendwie hast du dann schon gedacht, oh je, das kann heute irgendwie so ein typischer Kacktag werden. Aber der Club hat sich dann halt trotzdem nochmal zurückgekämpft durch den Anschlusstreffer von Geis. Und ja, es war schon ein wirklich tolles Spiel. Hat Spaß gemacht, da zuzuschauen, wenn man jetzt nicht unbedingt mit dem FCN mitleidet, weil die Chancen waren eigentlich da gewesen, aber unser ehemaliger U21-Keeper Nikola Vassili, der hat halt da auch wirklich einen Sahnetag da erwischt gehabt und ja, nach etwas mehr als einer Stunde war es dann 3-1 für St. Pauli gestanden. Scheffler konnte kurz drauf dann nochmal verkürzen auf 2-3, aber ja, unterm Strich, glaube ich, ging der Sieg für St. Pauli an dem Tag auf jeden Fall in Ordnung.
Ja, ich erinnere mich auch noch an die Aktion von Ziereis, der gefühlt den Ball einfach vor Schäfflers Kopf wegtritt. Das war unglaublich und du hast gesagt, Anschlusstreffer dann von Schäffler, aber eben auch in St. Pauli zu dem Zeitpunkt, das so souverän dann agierte, dass dann gar nichts mehr zuließ vom FCN und so verlor man dieses Spiel. 2-1 schlug man dann Kiel am 16. Spieltag. Stefan, auch da bei mir irgendwie keine großen Erinnerungen mehr vorhanden.
Ja, auch komplett weg bei mir dieses Spiel. Ich kann mich nicht an die Tore erinnern. Ich habe es so mal ein bisschen nachgelesen. Es war so ein enges Spiel, das man halt gezogen hat. Also wir haben uns da, glaube ich, kein riesengroßes Bein ausgerissen. Es war jetzt keine überragende Leistung. Ich glaube, wir sind 2-0 in Führung gegangen. Schuranov hat da, glaube ich, in der zweiten Halbzeit nachgelegt, in der 63. und zu einem extrem guten Zeitpunkt. Und dann kam Holstein Kiel nochmal richtig auf, haben dann aber erst in der 88. durch Korb dann getroffen. Und ja, das ist dann aber dann auch wieder eine Entwicklung gewesen, dass man dann eben das Spiel dann noch gewinnt mit 2-1 und sich nicht wie schon in der Vorsaison mal gegen Darmstadt oder so dann noch einen Treffer einfangen musste, dann kurz vor Ende oder in der 90. Man hat das Spiel dann am Ende dann trotzdem gewonnen und waren auch ein wichtiger Schritt in der Saison und auch zu dem Zeitpunkt.
Und dann war der Hinrundenabschluss 10.12. Es war nicht das letzte Spiel vor der Winterpause, Markus, aber es war eben der Hinrundenabschluss. Schalke schlägt Nürnberg mit 4-1. Der Kicker hat damals getitelt Eigentor als Wendepunkt. Und das war, glaube ich, unterm Strich auch sehr, sehr treffend. Schalke führte relativ früh in der 20. Minute. Nürnberg kam dann gut aus der Kabine. Nürnberger machte da in der 49. den Ausgleich. Es gab dann später mal noch viel Aufregung um ein Handspiel, nicht Handspiel. Und dann ist Manuel Schäffler der beste Schalker Goalgetter an diesem Abend in der 66. Minute. Und ab dem Moment ging irgendwie alles nur noch in eine Richtung.
Ja, also Schäffler war da schon sowas wie die tragische Figur. Das war ja nicht nur das Eigentor, sondern 10 Minuten vor der Pause hat er eigentlich auch vermeintlich den 1:1 Ausgleichstreffer erzielt. Der wurde allerdings dann nicht gegeben, weil angeblich Nürnberger im Abseits stand, was durch die Fernsehbilder dann irgendwie allerdings widerlegt wurde. Und ja, das war so eine Nummer. Da klar, unterm Strich bleibt dann dieses 4:1, aber es war halt trotz allem auch ein Spiel, wo es eigentlich auch anders hätte laufen können. Und Wenn du siehst, lass das 1:1 von Schäffler zählen, dann geht der Club durch Nürnberger in der 49. Wäre er dann mit 2:1 in Führung gegangen, macht Schäffler nicht das Eigentor, dann wird es, glaube ich, für Schalke dann auch eine ziemliche Nummer. Und die waren ja damals auch noch nicht so gefestigt, dass man jetzt irgendwie sagen kann, die sind so vor dem Spieltag schon der große Aufstiegsfavorit gewesen. Und ja, Eine unglückliche Nummer war das für mich.
Ich erinnere mich, das war dieses vermeintliche Tor, das dann auch vom VAR nicht gegeben werden konnte, weil die Abseitsentscheidung schon vorher gefallen ist und vor allem vor dem Tor gepfiffen wurde. Das war
ganz genau, ja. Das war diese üble Nummer.
Unsere zweite große VAR-Diskussion in dieser Saison, ich erinnere mich daran, ja. Du hast gesagt, Schalke zu dem Zeitpunkt dann auch gar nicht so übermäßig gefestigt. Die waren da gerade so ein bisschen im Fallen, nachdem es ja schon zäh losging. Sie dann zwischenzeitlich den Relegationsplatz hatten dann am 16. Spieltag gegen St. Pauli verloren und sich dann gegen uns erst wieder auf Platz 4 hochgeschossen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Es kamen die Dovedan-Festspiele. Stefan, ich glaube, da müssen wir auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Erzgebirge Aue, dankbarer Gegner dann an diesem Tag und eben Nikola Dovedan mit 3 von am Ende 7 Saisontoren.
Ja, die 3 hat er gegen Aue gemacht davon. Ne? Ja, ich kann mich noch gut dran erinnern, weil ich glaube, relativ früh in Führung gegangen, früh den Ausgleich bekommen, aber dann gleich in der 20. nachgelegt mit einem 2:1 durch Dovedan und dann hinten raus, glaube ich, relativ souverän das Spiel gegen Aue gewonnen und war auch zu dem Zeitpunkt wieder wichtig, weil wir haben gerade über das Schalke-Spiel gesprochen, da kriegst du 4:1 auf die Mütze und dann ist es schon gut für den Clubfan und für Nürnberg, wenn der Club kurz vor Weihnachten noch ein Spiel gewinnt.
Es war dann Winterpause, ich glaube, wir waren alle zufrieden, soweit ich mich erinnere. Wer das nachprüfen möchte, muss ich mal die Hinrundenanalyse anhören, ob wir da vielleicht auch was anderes behauptet haben, aber ich glaube, das war tatsächlich recht zutreffend. Es ging dann im Januar weiter, 15.01. war das, und dann spielte man gegen Paderborn und rückblickend möchte ich eigentlich nur sagen, warum, Sven Michel, warum konntest du nicht einfach ein bisschen eher zu Union Berlin wechseln, Markus?
Ja, das war so echt eine Nummer, der hat uns in der Saison wirklich deutlich die Punkte gekostet und Das war halt wieder so ein entscheidendes Ding, dieses 1:0. Ne? War in der 41. Minute, er hat dann Martinia mit so einem Heber dann überrascht und ja, war halt komplett abgezockt. Ne? Also du siehst halt, dass Sven Michel zu dem Zeitpunkt ja neben Terodde vielleicht der kompletteste Zweitligastürmer war, bevor er dann zur Union gewechselt ist. Und gegen Club hat er es dann halt wirklich nochmal gezeigt. Und der Club hat dann zwar, also kam er vor der Halbzeit dann sozusagen fast mit dem Halbzeitpfiff das 2:0 dann noch hinterher, weil Michel da dann sich auch noch als Assistgeber in den Vordergrund gespielt hat und per Kopf auf Platte abgelegt hatte, der das Ding dann verwandelt hat. Und ja, nach einer Stunde kam dann so der Anschluss durch Mats Möller-Deli. Und der Club hat dann wirklich, je länger das Spiel gedauert hat, auch immer mehr Druck aufgebaut. Aber das ist ein Ding, das wir heute wahrscheinlich noch ein paar Mal erwähnen. Auch da hat uns halt so der nötige, ja, Vollstrecker dann ein Stück weit gefehlt. Dovedan war zwar auf dem Platz, aber der hat sein Pulver gegen Aue verschossen gehabt. Und ja, das ist dann halt so ein Spiel, das verlierst du dann an dem Tag halt dann mit 1:2, so wie es da geschehen war.
Ja, ich erinnere mich noch an Asker Sørensen, der eben leider kein Goalgetter ist und in der Nachspielzeit die große Chance zum Ausgleich hatte. Aber sollte nicht sein. Ganz anders dann in der nächsten Partie, Fortuna Düsseldorf in diesem Jahr dann irgendwie einfach kein wirklicher Gegner gewesen. Wieder eher schwache Partie und die wurde sehr, sehr früh im Prinzip dann schon entschieden. Stefan, Lino Tempelmann konnte es auch nicht mit dem Kopf.
Ja, war früh entschieden, die Partie. Zweite Minute, glaube ich, das Tor von Lino Tempelmann. Aber das Spiel war quasi schon das, glaube ich, schon so ein bisschen das Omen für das, was darauf gefolgt ist, die zwei Spiele danach. Düsseldorf an dem Tag extrem schlecht. Also wirklich, das hat man schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht in Düsseldorf, da passt irgendwas nicht in der Mannschaft. Trainer, was weiß ich, bin da weit weg, aber die waren an dem Tag mega schlecht, wirklich mega schlecht. Und wir haben in Düsseldorf bis auf diese zweite Minute weitestgehend nichts auf die Kette bekommen, gar nichts. Und ja, dieser Sieg hat dann so ein bisschen geblendet und die Quittung, die gab es dann halt nach der Länderspielpause.
Ja, und dieses Spiel, das war dann lange Zeit so ein bisschen, wenn die nicht aufsteigen, dann unter anderem deswegen. Der FC Ingolstadt 04 schlägt auswärts, also in einem Heimspiel des FCN, als wirklich damals komplett verdient, auch in dieser Deutlichkeit verdient, Tabellenletzter, den FCN mit 5:0, 3:0 stand schon zur Halbzeit. Und ich weiß noch, dass das Allerschlimmste war, Markus, dass wir nach diesem Spiel nichts anderes sagen konnten als, das ist komplett verdient.
Ja, es war wirklich mehr als verdient, dieses 5:0. Ich kann mich noch an die Spieltagspressekonferenz erinnern, vor dem Spiel, als, ich weiß nicht, war was der Fadi, der den Coach nach dem 7:0 Testspiel dann nochmal gefragt hat, ob er das nochmal thematisiert hat, und Robert Klaus sagte dann eben nee, und das ist ja komplett aus den Köpfen raus. Und ja, im Prinzip nach 17 Minuten wusstest du, nee, wir haben so ein richtiges Ingolstadt-Trauma, als es dann schon durch Tore von Pick und Eckhard Ayensa 2:0 gestanden hat. Und absolut verdient zu dem Zeitpunkt. Das, ja, also Ingolstadt auch mit dem dritten Trainer in der Saison, Rüdiger Rehmer, hatte da übernommen. Und man konnte es sich vielleicht dann auf Nürnberger Seite noch so ein Stück weit schönreden. Ja, und diese Ingolstädter Mannschaft hat ja mit der Ingolstädter Mannschaft vor der Winterpause nichts mehr zu tun und die werden sich jetzt da unten komplett befreien und nach oben kämpfen. Und ja, ich kann es vorwegnehmen, sie haben es nicht ganz geschafft, aber zumindest haben sie es geschafft, in dieser Saison wirklich 4 Punkte gegen den FCN zu holen, plus dieses 7:0 im Testspiel. Ja, es war schon eine wirklich herbe Nummer an dem Spieltag.
Und damit war dann irgendwie auch schon so ein bisschen das Gefühl, weil das vielleicht auch nochmal so zur rückblickenden Einordnung, vor dieser Partie war man irgendwo in diesem erweiterten Aufstiegsdunstkreis, auch wenn sich das für uns, glaube ich, ja damals immer nicht so richtig danach angefühlt hat, zumindest in meiner Erinnerung, ist es so, nach diesem 1-0 gegen Düsseldorf war der FCN zwar nur Siebter, hatte aber eben auch nur 2 Punkte Rückstand auf Platz 3 und nur 4 Punkte Rückstand auf Platz 2, also es war ja damals ein riesiges Aufstiegsfeld und gefühlt mit diesem 5-0 hatte sich das erledigt, spätestens aber nach diesem 1-4, das darauf folgte, Stefan.
Ja, und man muss ja auch noch dazu sagen, dass dieses 5-0 gegen Ingolstadt oder dieses 0-5 gegen Ingolstadt, das war nicht, weil Ingolstadt so gut war, sondern weil wir einfach so grottenschlecht waren in der Nachbetrachtung. Da hat man sich ja wirklich überlegt, wie der Markus jetzt sagt, der liegt es jetzt an Ingolstadt, weil die in der Winterpause da ein paar Sachen gedreht haben, ein paar Stellschrauben gedreht haben und jetzt besser sind. Nee, die haben eigentlich gespielt wie immer, nur wir waren richtig schlecht. Und eigentlich ging es ja in Karlsruhe ganz gut los mit diesem, mit dieser Freistoßvariante oder diesem schlitzäugigen Freistoß von Geis, sind wir da früh in Führung gegangen oder zumindest, ich glaube, in der 29. oder so.
Ich glaube, wir haben ausgeglichen, bis dahin, oder?
Nee, wir sind in Führung gegangen.
Ja, okay. Sind,
1-0
in Führung gegangen. Hatte ich anders in Erinnerung? Okay. Entschuldigung.
Die Partie war auch in der ersten Halbzeit recht ausgeglichen. 10 Minuten später hat dann der KSC den Ausgleich geschossen und ist in der Halbzeit hat man gedacht, okay, man hat dieses Ingolstadt-Spiel so ein bisschen abgehakt, aber dann Halbzeit, Doppelschlag, 55. 59. von Karlsruhe, dann stand es 3-1 für den KSC und dann war eigentlich auch schon wieder der Ofen aus. Dann zu einem Überfluss kriegst du in der 90. dann noch das 4-1 und dann heißt es plötzlich, 9 Gegentore in 2 Spielen und ist es wieder das Gleiche wie schon im Februar im Vorjahr, wo wir ja auch im Frühjahr unser Tief hatten, kommt es jetzt wieder und so war da die Gemengenlage und da musste man sich schon so ein bisschen Sorgen machen mit der Vorgeschichte aus dem Vorjahr, wie man jetzt damit umgehen wird.
Das Positive, das wissen wir nicht nur jetzt am Ende, sondern wussten wir dann relativ schnell, war, dass es deutlich besser verkraftet wurde. Man hat dann wieder gegen Regensburg gespielt, hat die in einer zunächst mal relativ ausgeglichenen Partie später doch sehr souverän geschlagen, so erinnere ich das, Markus. Köpke mit einem schönen Comeback für den FCN. Dumann trifft dann in der zweiten Halbzeit 2-0. Wenn ich mich richtig erinnere, hätten wir da noch deutlich mehr Tore schießen können.
Ja, absolut. Also da kam aber halt auch der Gegner ein Stück weit gerade recht. Also Regensburg hat ja eine überragende Vorrunde gespielt und nach der Winterpause sind die überhaupt nicht mehr in Tritt gekommen. Und es war, glaube ich, ganz gut, dass man da gegen den Jahren entsprechend sich vielleicht auch ein Stück weit wieder rehabilitieren konnte. Weil es wurde ja, also im Umfeld oder im erweiterten Umfeld war ja nicht nur die Angst, der Club könnte jetzt irgendwie durch die zwei Niederlagen zu Hause gegen Ingolstadt und in Karlsruhe hier dann komplett alles austrudeln lassen, sondern böse Zungen haben ja schon wieder irgendwas von Abstiegsangst geungt und jetzt muss man aufpassen, dass man nicht komplett nach hinten durchgereicht wird und Gott sei Dank war das nicht der Fall, sondern der Gegner an diesem Spieltag wurde dann halt unterm Strich bis auf Rang 15 am 34. Spieltag durchgereicht und für mich war das ein Stück weit ein Sieg, der Moral. Die Mannschaft hat halt gezeigt, dass sie wirklich eine Mannschaft ist. Und es war am Anfang relativ ausgeglichen, aber mit zunehmender Spielzeit hat der Club dann halt immer mehr nach vorne gedrängt und hätte da eigentlich auch wirklich deutlich höher gewinnen müssen.
Es kam dann die Begegnung gegen Rostock. Auch da war das dann schon so eine Partie, Stefan, die erstmal relativ ausgeglichen war. Man bekam dann einen Elfmeter, den man zu einem Übel verschossen hat, aber Pascal Köpke war wacher als alle Rostocker, konnte dann zur 1-0-Führung einschieben. In der zweiten Halbzeit Halbzeit machte dann wieder Duman. Es war so ein bisschen die Duplizität der Ereignisse, den zweiten Treffer. Und wenngleich da das Ergebnis erstmal das gleiche war, die Torschützen nicht die gleichen waren, präsentierte sich Rostock doch mit deutlich mehr Gegenwehr und es war dann irgendwie auch ganz gut gegen, Markus hat es angesprochen, diese aufkommende Unruhe, vielleicht auch im Umfeld, gleich den zweiten Sieg nachzulegen und auch einen Sieg nachzulegen, der einem da nicht so ausgebreitet wurde.
Ja, es war, glaube ich, über weite Strecken ein recht ausgeglichenes Spiel, aber es war auch kein unverdienter Sieg vom Club. Ich glaube, Ballbesitz war recht ausgeglichen. Wir hatten ein bisschen mehr Schüsse aufs Tor. Ja, die angekommene Pässe, wenn ich mir jetzt die Statistik so im Nachbetrachtung mal anschaue, ist alles im großen Teil ausgeglichen. Und ja, aber das war halt so ein Arbeitssieg und wo man halt auch als gestandener Zweitligist halt auch mal einen Aufsteiger besiegen muss auswärts. Das haben wir an dem Tag getan. Gefreut hat mich da besonders, dass Duman nach dem verschossenen Elfmeter, den ja dann Köpke abgestaubt hat, dass er dann selber nochmal trifft und dass das ihm keinen Knacks gegeben hat. Und ja, zu dem Zeitpunkt dachte man ja eigentlich auch mit den zwei Toren von Köpke und Duman, dass man da offensiv jetzt wieder ein bisschen besser in den Tritt kommt. Und ja, ich kann mich noch dunkel an dieses Spiel erinnern. Ich glaube, es war recht souverän.
Eine Thematik, die den FCN zu diesem Zeitpunkt dann auch immer noch begleitet hat, war keine Siege gegen Spitzenmannschaften so ungefähr, auch wenn man dann eben Regensburg zu dem Zeitpunkt ja geschlagen hatte, die aber eben, Markus hat es schon angesprochen, auf dem absteigenden Ast waren. Und dann kam der 25. Spieltag und es ging gegen den HSV und lange Zeit sah es jetzt dann auch nicht unbedingt danach aus, dass der FCN dieses Spiel gewinnen würde. Es war keine so eine Partie, wie wir sie irgendwie aus der Hinrunde oder vor allem aus dem DFB-Pokal kannten. Aber es war eben eine, die der FCN am Ende vielleicht auch ein bisschen glücklich auf seine Seite gezogen hat und die für das, was dann erstmal folgen sollte, sehr, sehr wichtig war.
Ja, das war so ein Spiel, der HSV hat eigentlich von Beginn an Druck gemacht und der Club ging dann im dritten Spiel hintereinander wiederum mit 1-0 durch einen Treffer von Köpke in Führung. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe damals in unsere Gruppe geschrieben, wenn jetzt Duman heute wieder den zweiten Treffer macht, dann falle ich irgendwie vom Glauben ab. Weil das wäre dann wirklich irgendwie schon eins drüber gewesen. Aber der HSV war halt in der ersten Halbzeit schon enorm überlegen und sind dann zwar nach 25 Minuten zum Ausgleich gekommen, aber dann war es schon Glück, dass wir dieses 1-1 eigentlich so lange gehalten haben. Aber es war eben auch ein Stück weit Sieg der Moral, der mannschaftlichen Geschlossenheit und dass das Team auch ein bisschen an sich ja geglaubt hat, dass man diesen Heimsieg dann mehr oder minder dann schon auch ein bisschen ja fast schon erzwungen hat, ne? Also durch diesen Rechtsschuss von Handwerker, der dann, ich glaube, der ist direkt vor Heuer Fernandes dann nochmal aufgesprungen und ja, also das war schon so für mich ein Highlight der Saison.
Ja, verständlicherweise. Stefan, viele haben dann so ein bisschen gefrotzelt, weil man sich damit natürlich wieder mehr oben rangepirscht hatte, dass es jetzt gegen Hannover hundertprozentig schief gehen würde. Nix da, Pustekuchen, 3-0. Schleimer macht seinen Premierentreffer, wenn ich mich richtig erinnere, in dieser Partie. Hinten raus schrauben wir das Ergebnis noch ein bisschen nach oben und auf einmal war man richtig oben dran.
Ja, war in dem Spiel, glaube ich, eine ja, durchwachsene erste Halbzeit vom Club. Klar, man hat auswärts gespielt, aber man ist in Führung gegangen und ich glaube, in der zweiten Halbzeit passierte dann bis zur 83. Minute gefühlt gar nichts und dann machen wir das 2-0 und dann 4 Minuten später noch das 3-0. In dem Sinne war der Sieg vielleicht ein oder zwei Tore zu hoch, aber wie du schon sagtest, war es, glaube ich, auch extrem wichtig, dass wir nach dem Sieg gegen den HSV dann nochmal nachlegen und quasi auch diesen Sieg dann im Heimspiel gegen Hamburg dann so ein bisschen vergolden.
Nochmal kurze Einordnung. Zu diesem Zeitpunkt Darmstadt dann Tabellenführer vor St. Pauli und Werder Bremen. Alle hatten 48 Punkte. Der Club folgte auf Platz 4 mit 45 Punkten. Dahinter der HSV und Schalke mit 44 und Heidenheim mit 42. Das war die Ausgangslage. Und diese Mannschaft spielte dann auf einmal wie eine Mannschaft, die wirklich aufsteigen will und auch aufsteigen kann.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Markus, gegen Dynamo Dresden am 27. Spieltag haben die, ich weiß nicht, 25, 30 Minuten Fußball gespielt, wie ich ihn vom FCN sehr, sehr lange nicht gesehen hatte. Das einzige Problem, das sie hatten, war, und wir wären mal wieder beim Thema, dass es eben nur 1-0 stand.
Ja, also für mich nicht nur die Halbzeit der Saison, weil da hat wirklich im Prinzip fast alles gestimmt, bis auf eben, dass keiner die Buden dann irgendwie reingemacht hat. Aber im Prinzip musstest du nach dem Spielverlauf ja fast schon Angst haben, wenn der Club jetzt irgendwie so ein Goalgetter hätte, wie, keine Ahnung, Terodde, Michel in der Hinrunde. Ich glaube, dann hätten wir irgendwie Dresden an dem Tag wahrscheinlich zweistellig aus dem Max-Morlock-Stadion geschossen. Ne? Also das war wirklich mehr als ein Klassenunterschied. Und dann kommt eben diese verflixte 42. Minute, da Ferner ist am Ball, schießt mit rechts und das Ding ist plötzlich zum Ausgleich drin. Und ja, der komplette Spielfluss wie abgerissen. Ne? Und es ging tatsächlich überhaupt nichts mehr und am Schluss musstest du mehr oder minder ja froh sein, dass es dann trotzdem noch zum 1-1 gereicht hat.
Ja, Dresden dann mit Umstellungen in der Pause. Der FCN fand irgendwie überhaupt keinen Zugriff mehr auf diese Partie und so ging es dann eben 1-1 aus und alle haben sich nur gefragt, wie kannst du denn so stark spielen und am Ende dann eben zumindest über eine Halbzeit so stark spielen und am Ende nur 1-1 aus dieser Nummer rauskommen. Herber Rückschlag dann in diesem Moment und dann ging es gegen Heidenheim auswärts. Der FCN, das weiß ich noch, Stefan, hatte gefühlt direkt nach Anpfiff die Riesenchance zur Führung, bekam quasi im Gegenzug den Gegentreffer und hatte dann an dem Tag ja eigentlich auch gar keine Chance mehr.
Ja, da war der Drops gelutscht, sagt man so. Also kann mich da auch gut dran erinnern, vor allem an das Einzel von Kleindienst. Und ja, es passiert ja eigentlich nicht viel in dieser ersten Halbzeit gegen Heidenheim und Heidenheim war dann extrem effizient, legt dann mit Malone in der 36. nach. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit waren wir eigentlich gut dabei, hätten da eigentlich auch früher in dem Spiel ein Tor verdient gehabt, aber dann war es wieder Kleindienst in der 84. Und dann, ich glaube, ein paar Minuten später haben wir noch das 3-1 gemacht, aber das war dann ein Muster ohne Wert. Ja, an dem Tag war einfach Heidenheim viel effizienter als wir und deswegen haben sie dann auch verdient gewonnen.
Ja, und so, Markus, dann nach zwei Spielen die Aufstiegs-Euphorie schon wieder so ein bisschen ausgebremst. Man hatte 5 Punkte Rückstand auf Darmstadt und St. Pauli, die auf den Plätzen 2 und 3 lagen. 6 Punkte Rückstand auf Werder Bremen. Wir haben darüber geredet damals, was geht jetzt noch, was geht nicht. Naja, irgendwie ja das Restprogramm auch wie gemalt, um es jetzt zumindest doch noch irgendwie spannend zu halten. Man spielte dann gegen Darmstadt, Bremen, Sandhausen, St. Pauli, Kiel und Schalke. Und dann ja, machte man es tatsächlich eben wieder spannend, weil man Darmstadt schlug mit am Ende 3-1. Unterm Strich sicherlich ein Erfolg, der dann irgendwie auch zu hoch ausgefallen ist, insbesondere wenn man bedenkt, wie dieses 3-1 fiel. Aber man wollte sich beim FCN einfach noch nicht so richtig damit abfinden, dass man aus dem Aufstiegsrennen raus ist.
Nee, also da haben sie dann wahrscheinlich so die haben diesen Silberstreif am Horizont eben dann noch gesehen und sich gedacht, ja, ihr rechnet sowieso alle nicht damit, dass wir jetzt gegen Darmstadter hier irgendwas reißen können, sagt ja jeder, Spitzenspiel können wir nicht und bla und blub. Und ja, dann hat es eigentlich auch im Prinzip so angefangen, wie es jeder erwartet hatte. Darmstadt kam deutlich besser ins Spiel rein, aber der Club hat sich dann halt ins Spiel dann reingekämpft und ging dann kurz vor der Halbzeit durch einen tollen Kopfball von Dovedan in Führung. Und ja, nach der Pause kam Darmstadt wieder zurück, hat nach einer guten Stunde dann durch Luca Pfeiffer wieder ausgeglichen. Aber dann hat der Club halt trotzdem nicht aufgegeben und hat ja genau das gezeigt, was ich mir in dieser Saison ja viel, viel öfter gewünscht hätte. Nämlich sie waren dann um einiges effektiver, weil ich glaube, mehr Torschüsse in diesem Spiel hatte eindeutig Darmstadt, aber unterm Strich hat der Club dann durch Schleimer 8 Minuten Verschluss und dann in der Nachspielzeit dieses Eigentor von Leipold, ja, das Spiel dann eben trotzdem noch mit 3-1 nach Hause bringen können. Und ja, da kam dann schon so die Hoffnung dann wieder zurück für mich.
Ja, dem sicherlich auch geschuldet, Stefan, dass ja in dieser Endphase dann auch ständig alle gegeneinander spielten und irgendwie auch alle über Sandhausen stolperten. Aber darüber sprechen wir gleich. Werder Bremen war dann erstmal noch Gegner für den FCN. Und da lief es zunächst auch erstmal für den Club. Man führte 1-0 durch einen Elfmeter, war in der ersten Halbzeit auch wirklich präsent, hat zu dem Zeitpunkt ja dann wirklich sehr, sehr offensiv starken Bremern wenig angeboten und hatte hinten raus dann trotzdem fast schon ein bisschen Glück, dass das Spiel nicht komplett auf Bremer Seite kippte, unterm Strich, glaube ich, dann irgendwie aber auch ein verdientes Remis geholt.
Ja, eines der wenigen Spiele, die ich kaum gesehen habe, bis wenig gesehen habe, ein bisschen übers Handy, weil ich da auswärts unterwegs war. Ja, wie du sagtest, in der Nachbetrachtung eigentlich eine richtig starke erste Halbzeit in Bremen gespielt. Zweite Halbzeit dann verdient, glaube ich, auch dann, oder Ruf verdient der Ausgleich für Werder Bremen und hinten raus. Klar, muss man dann auch mit dem Unentschieden zufrieden sein, aber das ist dann schon so in Ordnung gegangen. Am 30. Spieltag zwei Mannschaften, die oben stehen und du spielst 1-1 und musst am Ende sagen, es geht eigentlich in Ordnung. Und dann ist es sicherlich, gibt's da schlechtere Spieltage.
Es war dann auf jeden Fall so, dass der FCN eben irgendwie immer noch in diesem Aufstiegsrennen drin war. Man hatte klar das schlechtere Torverhältnis verglichen mit der Konkurrenz. Aber man hatte eben zum Beispiel noch das direkte Duell gegen den FC St. Pauli, die sich so ein bisschen im freien Fall befunden haben. Und Markus, wir haben darüber gesprochen damals, dass es jetzt eben darauf ankommt, nicht unbedingt in diesen direkten Duellen, sondern erstmal so seine Hausaufgaben zu machen, auch weil eben alle anderen sowieso noch gegeneinander spielen würden. Am 31. Spieltag zum Beispiel eben Werder Bremen gegen den FC Schalke 04, also irgendwie mussten da Punkte liegen bleiben. St. Pauli spielte gegen Darmstadt. Man hätte der ganz, ganz große Gewinner sein können gegen den SV Sandhausen und es ging verdammt schlecht los, wurde dann eigentlich gut und ging dann komplett in die Hose. Ich bleibe bis heute bei meiner Einschätzung. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das man völlig verdient auch in dieser Höhe verliert, obwohl man die klar bessere Mannschaft war.
Irgendwie landen die Gaga-Spiele heute alle bei mir, oder?
Weiß ich auch nicht, warum.
Ja, also das sind so Spiele, da wirst du dich aber auch irgendwie in 20 Jahren immer noch dran erinnern. Ne? Klub macht eigentlich im Prinzip ein Riesenspiel, Und verliert trotzdem, wie du schon sagtest, hochverdient mit 2-4 zu Hause, weil eben an diesem Tag Sandhausen wirklich seine Hausaufgaben gemacht hatte. Und obwohl, ich glaube, das war auch im Gegnergespräch, hattest du mit dem Fan aus Sandhausen, hast du noch die Warnung mit auf den Weg bekommen. Man soll tunlichst irgendwie Standardsituationen vermeiden und dann kriegen wir in diesem Spiel 6 Ecken gegen uns und bei 4 Ecken ist der Ball danach hinter der Linie und es hat in der 5. Minute angefangen. Klub kam dann zwar wieder zurück, 25. Kraus Ausgleich, nach der Halbzeit dann Sörensen mit der Führung, aber dann ja, zweimal Trübol wieder nach Ecken und weil halt das alles so schön war, kurz vor Schluss dann auch noch Testro mit einer Ecke und also völlig Meschugge und ja, auch wieder so ein Spiel, ich weiß nicht, wie oft ich das auch heute schon gesagt habe und auch in den letzten Wochen, wenn du da einen echten Knipser hast, dann schießt du im Prinzip Sandhausen da aus dem Stadion, aber so verlierst du halt 4-2 und wie du sagtest, hochverdient.
Und im Rückblick oder eigentlich auch schon zu diesem Zeitpunkt, Stefan, war dann irgendwie der Aufstieg auch so ein bisschen gelaufen. Natürlich war das noch nicht komplett zu den Akten gelegt. Man hatte das Duell dann gegen St. Pauli direkt im Spiel danach, aber es war schon klar, das müsste man jetzt gewinnen und jetzt braucht man auf jeden Fall Schützenhilfe. Da war schon Überlegungen, ist es gut, wenn Schalke schon vorher aufgestiegen ist, vielleicht bleiben dann Punkte in Nürnberg und so weiter und so fort. Es wurde alles sehr, sehr theoretisch und endgültig Geschichte war es dann eigentlich, nachdem man auf St. Pauli nur 1-1 gespielt hat.
Ja, das berühmte Spiel, wo beide Mannschaften 1-1 verloren haben. Aber ich meine, Robert Klaus war dann nach dem Spiel dann auch recht niedergeschlagen. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm. Ich fand es eher gut, dass wir das Spiel nicht verloren haben, sondern dass wir dann noch die Moral besessen haben, trotz des Rückschlags, trotz der Führung von St. Pauli. Dann nochmal in der Nachspielzeit, weiß gar nicht, wann es war, müsste ich jetzt auch mal nachgucken. Ja, in der 92., also in der Nachspielzeit mit Dumann da noch den Ball reingebommelt, mit Moral bewiesen haben und den Ausgleich erzwungen haben und damit quasi St. Pauli ins Tal der Tränen gestürzt haben, weil die wussten dann auch, dass es extrem schwer wird, noch schwer werden wird mit dem Aufstieg. Ja, also klar, hat man es, ich glaube, dann schon davor gegen Sandhausen eigentlich verspielt oder wenn man weiter in der Saison zurückgeht, haben wir jetzt alles durchgekaut. Wenn du halt aufsteigen willst, dann musst du halt auch mindestens eins der zwei Spiele gegen Ingolstadt gewinnen. Das hast du nicht gemacht. Am ersten Spieltag gegen Aue nur unentschieden. Das Spiel gegen Dresden. Das sind so viele Spiele dabei, wo man eigentlich hätte Punkte holen müssen. Ja, und hat es nicht gemacht. Und da macht jetzt das St. Pauli-Spiel auch nicht aus. Ich war da froh, dass wir da Moral bewiesen haben. Ich war ja eh immer der Meinung, dass ein Aufstieg für den ersten FC Nürnberg in dieser Saison mit diesem Kader nicht gesund wäre, vielleicht finanziell gesund, aber ich glaube sportlich wäre es nicht gesund für den ersten FC Nürnberg gewesen. Und ja, also ich war gar nicht so unzufrieden mit dem Spiel.
Markus, was dann folgte war, ich glaube, wir können das an dieser Stelle abkürzen, weitestgehend irgendwie so ein Austrudeln gegen Holstein Kiel, setzte es ein 3-0. Am Ende verlor man 1-2 gegen Schalke. Stefan, auch da an dich, das war irgendwie dann mehr lauer Sommerkick. Es war dann irgendwie auch wirklich jetzt die Spannung hinten raus, oder ohne, dass wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen müssen.
Ja, die Spannung war raus, wobei man wirklich sagen muss, dass ich das Kiel-Spiel hatte ich nicht gesehen. Ich habe nur ganz, ganz viel Schlechtes darüber gelesen und habe euren Podcast drüber gehört und habe mir dann gedacht, nee, die Szenen musst du dir irgendwie gar nicht angucken. Und ich fand aber, dass wir gegen Schalke dann schon auch wieder gezeigt haben, was in der Mannschaft drinsteckt. Und gerade nach dem 1-1, ich weiß doch, wir lagen uns irgendwie gefühlt noch in den Armen und dann kam Schalke über den linken Flügel und ich habe in dem Moment gewusst, als der Ball nach vorne geht, pass auf, jetzt kriegen wir gleich wieder das Gegentor und schwupps war es passiert und alles irgendwie mit Ansage und ja, Das war halt so ein Treffer, der tut im Nachhinein weh. Du hast es vorhin, glaube ich, schon nochmal angesprochen gehabt. Ein Unentschieden gegen Schalke hätte uns in der Tabelle auf Rang 6 vorgebracht. Das hätte uns zwar auch nicht zum Aufstieg genügt, aber zumindest in der TV-Gelder-Tabelle hätte es uns richtig gut getan. Aber ja, Ich mache da jetzt niemand großartigen Vorwurf. Ich glaube, wir haben eine Saison mit Höhen und Tiefen gesehen Und sie war vor allem eines, also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber es war schon extrem anstrengend.
Ja, Stefan, hinten raus, wie gesagt, so ein bisschen ausgetrudelt. Klar, Markus hat recht, die Mannschaft hat gegen Schalke jetzt kein Katastrophenspiel oder sowas gemacht, aber war irgendwie halt dann jetzt auch nicht die allerletzte Intensität. Wie hast du die Saison, wenn wir jetzt so nochmal zurückgeblickt haben, als Ganze empfunden?
Ja, gut. Also man muss halt nicht sehr gut, sondern gut. Ich finde, es war so ein gewisses Grundrauschen in der Saison mit dem Problem vor allem, dass wir halt vorne uns der Knipser gefehlt hat. Das hat uns, wie gesagt, von Beginn an in der Saison begleitet. Aber wir sind nie komplett eingebrochen. Und wenn wir mal einen Durchhänger hatten, eben mit diesem Ingolstadt-Spiel und diesem KSC-Spiel, dann haben wir da Mittel und Wege gefunden, das zu. Da hat ja quasi auch der Trainer dann ein bisschen umgestellt, was er ja schon in der Vorsaison gemacht hat, aber halt deutlich später. Das hat er jetzt früher gemacht. Also er hat ja auch ein bisschen draus gelernt, wie er auf dieses Problem reagiert. Und ja, von daher, also es war völlig in Ordnung diese Saison. Klar, hätte ein sechster Platz besser geschmeckt als der achte jetzt am Ende. Aber ich glaube, dass wir uns wieder zu der Vorsaison weiterentwickelt haben. Für ganz oben reicht es noch nicht. Aber der Abstand ist auch nicht mehr so weit. Und das ist, glaube ich, ein guter Grundstein, wo man aufbauen kann.
Ja, Einschätzungen, die ich teile. Du hast es gerade angesprochen, auch so diese Adjustierungen, beziehungsweise das hat Markus, glaube ich, ganz am Anfang des Podcasts auch schon mal gesagt, diese Weiterentwicklung von Robert Klaus, beziehungsweise eben wie er die Mannschaft entwickelt hat, hin oder weg von diesem 4-3-1-2 oder wie auch immer man das genau lesen wollte, über die Raute, dann zu einem 4-2-3-1, später dann sogar teilweise noch mit 3er-5er-Kette. Also wir haben eine Mannschaft sehr, sehr verschiedene Systeme spielen sehen, das war in Nürnberg in den letzten Jahren ja auch eher ungewöhnlich bis nicht zu sehen. Wir haben, glaube ich, generell sehr unterschiedliche Saisonabschnitte auch gesehen. Während ganz am Anfang die Defensive sehr gut stand, man muss rückblickend wahrscheinlich auch einfach sagen, besser aussah, als sie es tatsächlich war. Da nochmal an dieser Stelle Riesenlob an Christian Matenia, der uns viele Punkte in dieser Zeit festgehalten hat, über ja so ein eine Durchhängerphase, dann eben zum Mitte, Ende der Hinrunde, bis es dann eben so ab dem 23. Spieltag auf einmal nochmal einen richtigen Schub nach vorne gab, als man auf einmal spielerisch gefühlt 3 Schritte auf einmal gemacht hat, um sich dann eben gegen Sandhausen so ein bisschen selbst ins Bein zu schießen, indem man auf einmal keine Ecken mehr verteidigen konnte. Also ja, sehr unterschiedliche Saisonbestandteile, aus denen man dann eben dieses Puzzle 1. FC Nürnberg zusammensetzt. Und ich schätze es eigentlich genauso ein wie ihr. Zum einen wie Markus, war irgendwie auch anstrengend zwischen, ja, plätschert so dahin, wir sind gut dabei, auf einmal mitten im Aufstiegsrennen und dann eben doch wieder gar nicht. Über Stefans Einschätzung, dass es eine gute, aber eben keine sehr gute Saison war, die aber auch ganz klar aufgezeigt hat, wo liegen die Schwächen des FCN. Und wo liegen eben auch seine Stärken? Eine Sache, die wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht angesprochen haben, die wir dann im anderen Podcast sicherlich noch ansprechen werden, dass wir Spieler gesehen haben, die quasi aus dem Nichts gute bis wirklich, ja, phasenweise sogar sehr gute, auf jeden Fall aber etablierte Zweitliga-Stammspieler gewesen sind. Lino Tempelmann, Thailand Duman, um da vor allem die zwei zu nennen, die vielleicht am meisten herausgestochen sind. Ich denke, wir haben nochmal ausführlich zurückgeblickt auf diese Saison inklusive all ihrer Höhen, all ihrer Tiefen. Es werden verschiedene Spiele, sei es Sandhausen, Ingolstadt oder vielleicht eben auch das ein oder andere Spitzenspiel in Erinnerung bleiben. Wir können gespannt sein, wo der Weg dann in der nächsten Saison hingehen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierhin erstmal bei Stefan Helmer und Markus Schulz und dann hört ihr uns, wie gesagt, nochmal wieder, wenn wir über den Kader sprechen. Bis dahin, bleibt uns treu und bleibt gesund.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Was zum Teufel, du Bastard. Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.